Also dann ziehe ich jetzt den Rest durch. Wenn also die Geschichte ursprünglich geschmiedet wurde, sozusagen als Waffe der aristokratischen Reaktion, kann man sagen, konnte sie aber schnell verallgemeinert werden als Taktik oder als Waffe. Also diese Waffe konnte auch dann das Bürgertum benutzen und zuletzt auch das Proletariat. Foucault spricht eben von einer Verallgemeinerung dieser Logik des Kampfes oder einer Ausdehnung des Schlachtfelds, was mich sofort erinnert hat an diese berühmten oder den Titel dieses berühmten Buchs von Michel Houellebecq, die Ausweitung der Kampfzone. Also das ist praktisch auch so eine Ausdehnung des Schlachtfeldes, sodass jeder, der überhaupt spricht, Position beziehen muss in diesem Feld. Er kann also nicht anders, als er muss sich in diesem Feld situieren, weil es so allgemein geworden ist. Wichtig an dieser Geschichte sind vor allem zwei Aspekte, sagt Foucault. Einmal ist es die Figur der Revolution, und zwar nicht Revolution jetzt erst die bürgerliche Revolution oder die französische Revolution, sondern die Revolution, die eben von der aristokratischen Reaktion eigentlich angefangen wurde, oder diese Figur, die sie geprägt hat. Denn es ist eine Figur der zyklischen Rückkehr. Also Revolution heißt ja auch Rückkehr, also zurück, den Bogen zurückspannen sozusagen. Also es ist immer eine Kreisbewegung, wo man zum Ursprung zurückkommt am Ende. Dem entspricht auch diese Figur des Aufstiegs und Falls der großen Reiche. Also Aufstieg und Fall, das ist auch so eine zyklische Figur. Das ist aber auch die Rückkehr eines bestimmten Wissens oder die Erinnerung an ein bestimmtes Wissens in der Vergangenheit, das man wieder aufgreift und zur Waffe macht. Auch die Rückkehr eines Führers fällt in diese Kategorie. Die Rückkehr eines Gesetzes oder das Wiederauffinden eines ursprünglichen guten Gesetzes, das man vergessen hat. Also immer diese Kreisfigur der Rückkehr, der zyklischen Rückkehr. Gleichzeitig ist diese Geschichte aber auch wesentlich antijuristisch, sagt Foucault, oder antinaturalistisch, in dem Sinne, dass die Philosophen immer die Politik oder die Macht in den Begriffen des Vertrages gedacht haben. Also bei Hobbes wesentlich so, dass der Vertrag dadurch zustande kommt, dass die einzelnen Subjekte oder Bürger ihre Rechte auf den großen Leviathan, auf den Staat übertragen und sozusagen unter sich einen Vertrag schließen, der die Macht begründet. Von Rousseau gibt es auch diese Vorstellung des Vertrages der Bürger untereinander. Und Foucault hat eben auch diese berühmte Figur des L'homme, also L'homme naturel geprägt, der Naturmensch. Der gute, edle Wilde, kann man auch sagen, den eben Juristen und Philosophen immer voraussetzen. Foucault hält ihm aber entgegen, dass es eigentlich der Homo economicus ist von Anfang an. Eben der ideale Mensch ohne Geschichte, ohne Vergangenheit, also der keine Last mit sich trägt, keine Last der Vergangenheit, der niemandes Feind ist, der ursprünglich im Frieden lebt und einfach handelt, also Austausch pflegt, Handel pflegt, Handel treibt, der zwar seinen Interessen folgt, also er ist ursprünglich, kann man so sagen, egoistisch, aber dient, indem er seinen Interessen folgt, gleichzeitig dem Allgemeinwohl. Das geht so weit, dass eben Adam Smith, also der politische Ökonom schlechthin, sagt, dass die Private Vices, also diese privaten Egoismen, sich zu Public Benefits akkumulieren, also letztendlich für das öffentliche Gemeinwohl sorgen. Man soll aber nicht vom guten und edlen Wilden ausgehen, sagt Foucault, sondern eben vom Barbar, der sich immer an den Rändern einer Zivilisation befindet, die er auch bedroht. Und die Freiheit des Barbaren bedeutet immer die Unfreiheit des anderen, beziehungsweise die Unfreiheit des Barbaren wird durch die Freiheit des anderen bedingt und kann auch immer umgekehrt werden. Also die Verhältnisse können immer umgekehrt werden. Der Barbar ist arrogant, sogar inhuman. Es ist aber eben der Mensch der Geschichte, also nicht der Mensch des Handels, wie der gute edle Wilde, sondern der Mensch der Geschichte, der Plünderung und der Beherrschung. Und Foucault sagt, er möchte selbst ganz explizit eben ein Lob dieses großen blonden Barbaren, wie ihn Boulainvilliers beschrieben hat, betreiben. Die Devise lautet also nicht Revolution oder Barbarei, sagt Foucault, wobei man dazu sagen kann, dass Revolution oder Barbarei war der Titel einer Zeitschrift, die von Trotzkisten gegründet wurde nach dem Krieg 1948 und bis 1965 auch erschienen ist, die sich eben mit der Kritik des sowjetischen Regimes, mit der Kritik am Reformismus und so weiter beschäftigt haben und der auch Foucault angehört hat. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich meine zu wissen, dass er irgendwann, bevor diese Gruppe sich aufgelöst hat, sogar explizit ausgetreten ist, also demonstrativ ausgetreten ist. Und so sagt er eben auch polemisch, man soll nicht ausschließend behaupten, Revolution oder Barbarei, sondern man muss immer beides zusammen sagen. Also man muss immer sagen, Revolution und Barbarei gehören wesentlich zusammen. Dennoch hat es im Laufe der Geschichte natürlich verschiedene Versuche gegeben, diesen Barbaren aus der Geschichte herauszufiltern oder aus der Politik herauszufiltern. Durch mehrere Strategien, einmal zum Beispiel die Entfernung des Barbarischen aus der offiziellen Geschichtsschreibung, also einfach durch Auslassung, das war natürlich die Position der Monarchie mit ihrem Geschichtsministerium, die behauptet hat, dass die französische Monarchie gar nicht Erbe der fränkischen Eroberer ist. Es gab überhaupt keine Invasion, die hat nicht stattgefunden, Eroberung hat nicht stattgefunden, sondern das römische Gallien blieb eigentlich unverletzt. Also die ganze Ordnung blieb erhalten, nur die Franken haben sich eben an die Spitze dieser Ordnung gesetzt, aber nicht als Eroberer, sondern als, dass einfach so ein Austausch stattgefunden hat der Spitze. Dann die Position der Aristokratie hingegen hat dazu geführt, dass sie versucht haben, diesen fränkisch-germanischen Freiheitsdrang, diesen wilden Drang, zu entkoppeln von den aristokratischen Privilegien. Das heißt, sie haben behauptet, die Franken haben die Demokratie mitgebracht nach Gallien und haben aber selbst gar nicht so was ausgebildet wie eine Aristokratie, sondern haben weiterhin eben geplündert und geraubt. Was aber dazu geführt hat, dass sie den König haben machen lassen sozusagen. Also sie haben sich ständig nur um Raubzüge und Plündereien gekümmert und der König konnte sich unbeobachtet sozusagen zum absolutistischen Monarchen mausern. Während die Krieger sich nicht um die Verwaltung gekümmert haben, sodass eben der König die ganze Macht an sich reißen konnte. Aus der Perspektive der Bourgeoisie hingegen gab es auch Versuche, den Barbaren herauszufiltern aus der Geschichte, und zwar indem man zwei Arten von Barbarei unterschieden hat, nämlich eine gute Barbarei, die der Gallier oder Kelten, und eine schlechte Barbarei, die der Franken oder Germanen. Und die Bürger oder der dritte Stand haben dann von Anfang an behauptet, dass oder haben sich von Anfang an wieder an die römische Tradition angeschlossen, allerdings nicht an die römisch-absolutistisch-monarchische Tradition, sondern an die alte, archaische, römisch-republikanische Tradition. Und das Bürgertum ist natürlich in den Städten entstanden und so haben sich die Bürger auch von Anfang an auf diese alte archaische Freiheit der Städte berufen, die in der gallisch-romanischen Kontinuität stand. Obwohl also die Bourgeoisie sich auch dieses Diskurses des Kampfes bedient hat und dieser Rhetorik des Kampfes bedient hat, war sie aber doch, sagt Foucault, weitgehend immun gegen Geschichte. Also immun gegen diese Geschichte des Kampfes. Zum einen, weil für die Bourgeoisie diese zyklische Figur der Rückkehr zu alten, glorreichen Zeiten oder zu guten, ursprünglichen Gesetzen gar nicht möglich ist. Denn die Bourgeoisie hat diesen Vorfahren überhaupt nicht. Sie ist eben der dritte Stand, sie ist der absolut neue Stand. Sie ist sozusagen die neue Rasse, die überhaupt keine alten Vorfahren oder alten rassischen Vorfahren finden kann. Und deswegen kann sie sich auch nicht dieses zyklischen Modells bedienen. Also auch nicht des Modells der Revolution. In diesem Sinne muss man sagen, dass das Bürgertum per Definition eigentlich keine Revolution machen kann, denn sie findet nichts am Anfang, zu dem sie zurückkehren könnte. Zu welchen Vorfahren soll sie überhaupt zurückkehren? Außerdem hatte die Bourgeoisie von Anfang an, sagt Foucault, auch ein Interesse am Frieden. Also sie wollte Wissenschaft treiben, Handel treiben, die Technik vorantreiben. Sie war in der Verwaltung auch tätig. Und so hatte sie von Anfang an mehr Interesse an einer Verfassung, an einem verfassungsmäßigen Staat, hatte auch Interesse am Vertrag. Also das Vertragsdenken ist ja wesentlich bürgerlich. Und so waren die Bürger eigentlich von Anfang an weniger Revolutionäre als vielmehr Anhänger einer aufgeklärten Monarchie eben. Und aus diesem Grund haben sie sich auch auf das Naturrecht berufen. Also Rousseau ist natürlich wesentlich ein bürgerlicher Denker, der vom Naturrecht spricht und vom edlen Wilden, und haben eben den Barbaren eher den edlen Wilden, der Handel treibt, entgegengesetzt. Das ist also die bürgerliche Logik. Und erst sehr spät wurde aus bürgerlicher Sicht die Französische Revolution überhaupt in Begriffen des politischen und sozialen Kampfes reinterpretiert. Zum Beispiel eben als Kampf gegen die Feudalherrschaft, gegen die man sich wehrt, oder als Kampf gegen die fränkischen Eroberer. Und auch dieses Motiv der Anknüpfung an die römische Tradition ist natürlich ein Kampf gegen die Geschichte, die von der Aristokratie wiederum erzählt wird. Und es ist ja bekannt, dass die Französische Revolution einen neuen Kalender eingesetzt hat mit bestimmten Festtagen, die eben alle aus der Römerzeit übernommen wurden. Und auch so die Ästhetik ist ja sehr römisch, also die revolutionäre Ästhetik. Und so hat das Bürgertum eben nicht das absolutistische, monarchische Rom reaktiviert, sondern das archaische, republikanische oder tugendhafte Rom. Man hat sich immer auf die alten Tugenden der Römer berufen. Und wenn die Französische Revolution immer als wirklich blutige, als die blutige Auseinandersetzung in der Geschichte Frankreichs gesehen wurde, also dass sozusagen an der Machtergreifung des Bürgertums auch Blut klebt, an den bürgerlichen Gesetzen eigentlich auch Blut klebt, da gibt es in Frankreich schon ein ziemliches Bewusstsein, also in Deutschland weniger, weil man denkt, die Gesetze sind halt die Gesetze, die sind allgemeingültig, die sind irgendwann durch Vertrag oder wie zustande gekommen, aber die Franzosen haben irgendwie dieses Bewusstsein, dass auch ihre bürgerlichen Gesetze irgendwie aus blutigen Ursprüngen entstanden sind oder aus Kämpfen entstanden sind. Und Foucault behauptet aber entgegen dieser Auffassung, dass gerade von der Französischen Revolution an eigentlich dieser historische Diskurs des Kampfes kontinuierlich eingeschränkt wurde, reduziert wurde, abgeschwächt wurde, mit dem Ziel einer endgültigen Versöhnung und einer endgültigen Befriedung. Und er nennt das die Verbürgerlichung der Geschichte. Gleichzeitig ist es eben auch die Dialektisierung der Geschichte. Da kommt dann die hegelianische Dialektik ins Spiel. Wobei er behauptet, dass diese Dialektik nicht von außen kam, also nicht von Philosophen erfunden wurde und dann vom Bürger übernommen wurde, sondern es ist so eine Art Selbstdialektisierung der Geschichte, die da stattgefunden hat. Wo am Anfang eben die Idee einer Zerrissenheit steht, einer Spaltung, eines Gegensatzes, der dann aber im Lauf der Geschichte dialektisch aufgehoben werden. Die Gegensätze werden dialektisch aufgehoben und führen zum Schluss zu einer homogenen und nicht mehr gespaltenen Gesellschaft. Die jedoch, und da geht Foucault eben weiter und sagt, diese homogene Gesellschaft muss dann eben vom Staat geschützt werden vor äußeren Gefahren, die in ihrem Inneren dann plötzlich auftauchen. Und das ist eben diese Idee der Verteidigung der Gesellschaft, die auch den Titel ausmacht, wobei das alles in Anführungszeichen gesetzt ist. Also Foucault sagt natürlich selbst nicht, man muss die Gesellschaft verteidigen, sondern er legt es eben den anderen in den Mund, also den Staatsrassisten eigentlich im extremen Fall. Durch das Bürgertum aber wurde der Begriff der Nation wesentlich neu definiert. Also wenn Nation früher gleichzusetzen war mit Rasse praktisch, also diese Einheit, die entstanden ist als Effekt der Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Rassen, in verschiedene Nationen, ist mit dem Bürgertum die Idee aufgekommen, dass die Nation mit dem Staat identisch ist. Also dass es nur noch eine Nation gibt, die mit dem Staat eins ist. Und genauso ist die Argumentation der Vertreter des dritten Standes tatsächlich auch gewesen am Vorabend der Revolution sozusagen. Dieser berühmte Abbé Sieyès, der Sprecher oder Anführer des dritten Standes war und dann in der Ständeversammlung diese berühmten Worte gesprochen hat: Was ist der dritte Stand? Fragezeichen, Antwort nicht, Antwort alles. Er ist eigentlich alles. Aber was stellt er gegenwärtig in der politischen Ordnung dar? Und die Antwort heißt nichts. Er hat keine Macht, keine Rechte. Und was verlangt er? Etwas zu werden. Das heißt, die Nation zu werden, die identisch mit dem Staat ist.
Bei dieser Homogenisierung der Subjekte, die durch die Verbürgerlichung kommen, wie denkt sich Foucault das mit dem Barbaren-Begriff zusammen, dessen Globe immer sind?
Das ist eben die Herausfilterung des barbarischen Elements. Also die Homogenisierung der Gesellschaft kann nur durch diese Herausfilterung des Barbaren erreicht werden, beziehungsweise durch die, im Sinne des Rassismus, durch die Eliminierung der fremdrassischen Elemente innerhalb der nicht der homogenen Rasse, sondern der zu homogenisierenden Rasse. Also das heißt ja auch weniger die Reinheit der Rasse, sondern es heißt immer die Reinigung der Rasse. Das ist ein Projekt praktisch. Das kann man schon sagen, auch von den Nationalsozialisten als Projekt betrieben wurde. Denn wenn man genau hinhört, spricht niemand von der Reinheit der arischen Rasse, die irgendwann besteht oder bestanden hat und auch nicht früher bestanden hat und dann mit der Zeit aufgelöst wurde durch fremdrassische Elemente, sondern die in der Zukunft herzustellen ist eigentlich. Also der Ursprung ist eigentlich immer die Zerrissenheit, der Kampf oder das Durcheinander verschiedener fremder Rassen. Und das Projekt ist, diese Rasse zu reinigen oder die Rassen sozusagen voneinander zu trennen und die eine Rasse zu eliminieren, die andere Rasse zu stärken. Was natürlich sehr provokant ist, wenn Foucault diese Homogenisierung der Gesellschaft wesentlich in rassistischen Begriffen formuliert. Das ist natürlich gewissermaßen Übertragung. Aber er würde sagen, dass unsere Gesellschaft eben auch eine rassistische Gesellschaft ist. Also jede moderne Gesellschaft ist tendenziell rassistisch. Und er hat auch diese ganzen Ausgrenzungsmechanismen in Bezug auf Gefängnisse, Schulen, Kliniken und so weiter, also die Ausgrenzung des Wahnsinns, er hat die Geschichte des Wahnsinns geschrieben, die Ausgrenzung des Abweichenden, des Anormalen, hat er wirklich auch in Begriffen der rassistischen Diskriminierung eigentlich beschrieben. Also vielleicht nicht explizit in diesen Büchern, aber er betont in diesem Buch, dass er das so verstanden haben will oder verstanden wissen will auf jeden Fall. Ja, also zur Nation. Während der Zeiten der Monarchie kann man sagen, sowas wie eine Nation existiert überhaupt nicht, beziehungsweise wenn eine Nation existiert, dann ist sie identisch mit dem König. Also dann ist sie identisch mit der Person oder man kann sogar sagen mit dem Körper des Königs. Der ist die Nation, er verkörpert die Nation und er ist diese Nation. Die Aristokratie hat dann eben diese Figur geprägt, dass es einen Kampf unterschiedlicher Nationen gibt oder Rassen. Und dieser Kampf ist endlos, er hört nie auf. Wobei es für Nationen schon ausreicht, dass eine Gemeinsamkeit der Sitten oder des Standes, eben der sozialen Distinguierung, Gemeinsamkeit der Interessen, der Gewohnheiten und der Sprache, also das macht schon allein eine Nation aus. Die war nicht so wirklich klar definiert im Kontext dieses Kampfes. In dem Moment aber, wo der dritte Stand oder das Bürgertum die Nation definiert, ganz explizit auch, das ist sozusagen der Kampfesbegriff der Bürgerlichen in der Revolution, und die Frage stellt, was macht eine Nation eigentlich aus, gibt das Bürgertum zur Antwort, die Nation beruht wesentlich auf einer Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Künste, auf der einen Seite dann aber auch Armee, Verwaltung, Kirche und Justiz. Also es ist so eine juristische Definition der Nation, die das Bürgertum gibt. Und wenn der Bürger jetzt fragt oder wenn CIS fragt, wer ist überhaupt Träger dieser Funktion? Wer bringt also die Armee, die Kirche, die Verwaltung, die Justiz zum Funktionieren überhaupt? Dann ist es nur zu einem sehr geringen Teil der Adel überhaupt und zum größten Teil eben der dritte Stand, der also Träger dieser Nation ist. Oder man kann sagen, der dritte Stand ist schon eine komplette Nation. Er ist zumindest die historische Bedingung der Existenz der Nation, die dann mit dem Staat eben eins sein soll. Das heißt, der dritte Stand beruft sich nicht wie die Aristokratie auf vergangenes Recht oder Unrecht, sondern auf eine Art virtuellen Staat, der schon jetzt geformt wird eigentlich vom Bürgertum, der schon jetzt getragen wird vom Bürgertum, aber der sich vor allem in der Zukunft als Staat wirklich etablieren muss. Es geht also nicht mehr um einen Kampf unterschiedlicher Nationen, sondern um den Anspruch einer einzigen Nation des dritten Standes, den Staat zu verkörpern in seiner Universalität und in seiner Souveränität. Das ist der Anspruch einer Nation auf die gesamte Souveränität. Und das gefällt Foucault natürlich überhaupt nicht, weil dann dieses Moment der Souveränität wieder zurückkommt. Und dann bedeutet auch, dass die Geschichte wieder eine Geschichte ist, die sich der Staat selbst erzählt. Das heißt, der Staat erzählt sich seine eigene Geschichte und legitimiert sich dadurch. Es ist also nicht mehr die Geschichte der Kämpfe, keine Gegengeschichte mehr. Und jeder Kampf, jede Anstrengung, die überhaupt unternommen wird, wird nur unternommen, um die Geschichte zu einem nicht kriegerischen, das heißt zivilen Ausgang zu führen. Da stellt Foucault natürlich dann die Frage, ob es wirklich sein kann, dass der ökonomische Kampf, also oder auch der politische Kampf des Bürgertums für den Staat wirklich in nicht kriegerischen Begriffen, also in nicht blutigen Begriffen analysiert werden kann, und er würde das sicherlich bestreiten und behaupten, dass der Kampf doch weitergeht. Also er geht unterhalb des Friedens weiter. Nach der Verbürgerlichung der Geschichte hat sich dieses Feld neu formiert, in dem man Position beziehen kann. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt den Anfang der Geschichte und das Ende der Geschichte, was man betonen kann. Wenn man sagt, am Anfang der Geschichte steht die Zerrissenheit, die Spaltung, die Fragmentierung, die Heterogenität, und dann am Ende der Geschichte, und Hegel spricht ja auch vom Ende der Geschichte, die durch die Etablierung des Staates eingeleitet wird. Und am Ende der Geschichte steht aber die Versöhnung eben, die Homogenität und die Staatsbildung. Da gibt es immerhin noch zwei Möglichkeiten, sagt Foucault. Man kann den Akzent auf den Anfang legen, auf diese Zerrissenheit, auf die Heterogenität. Und das ist dann die Geschichte reaktionären, das heißt aristokratischen Typs, die aber nach wie vor praktiziert wird und an die er eben witzigerweise anschließen will in seinen revolutionären Ansprüchen. Also er will an die reaktionäre aristokratische Geschichte anschließen. Und man kann auf der anderen Seite natürlich den Akzent auf das Ende der Geschichte legen. Das ist dann die Geschichte liberalen oder bürgerlichen Typs, wie sie auch von Hegel formuliert wurde. Da nennt er dann auch zwei Positionen, zum Beispiel, also ein Beispiel für die aristokratische Geschichte ist ein gewisser Montlosier, der behauptet hat, dass ja der königliche Absolutismus fast zwangsläufig zur Revolution führen musste, weil er von Anfang an die Entmachtung der Aristokratie und damit eben die Entmachtung auch des Königs selbst letztendlich betrieben hat, dass die Revolution aber stattgefunden hat und das Bürgertum gesiegt hat, vorläufig, bedeutet nicht, dass die Zerrissenheit aus der Welt geschafft wäre, also die Fragmentierung bleibt eigentlich unterhalb der zivilen Gesellschaft. Ein bürgerlicher Geschichtsschreiber sieht es aber ganz anders und behauptet, dass die Revolution eben Moment der Versöhnung ist, der tatsächlichen Versöhnung, sogar Moment der Erfüllung. Dass es die letzte Episode in einem Kampf ist, der schon stattgefunden hat, der sogar 13 Jahrhunderte gedauert hat, der aber jetzt beendet wurde und dass jetzt durch die Revolution eben alle Gegensätze in einer Universalität, das heißt in der bürgerlichen Nation, aufgehoben sind. Kraft des Bürgertums, also Kraft dieses Bürgertums der zivilisierten Städte. Und dass jetzt ein sozialer Pakt angeboten wird zwischen Bourgeoisie, Aristokratie und Klerus auch, wobei in Wirklichkeit die Bourgeoisie den Staat eigentlich schon in der Hand hat. Also dieser Pakt ist auch wiederum so, sagt Foucault, ist eben so eine List. In Wirklichkeit hat das Bürgertum eben die absolute Macht errungen und tut jetzt so, als würde es einen Pakt schließen, also Vertrag schließen, aber in Wirklichkeit ist es nur eine List, um über die Tatsache, dass der Kampf eigentlich weitergeht, hinwegzutäuschen. Das würde aber ein bürgerlicher Historiker eben niemals sagen, das sagt nur Foucault, und das würde eben ein Aristokrat auch sagen. Der Bürger aber sieht eben Krieg und Kampf nur als Mittel, als Instrument auf dem Weg zur Totalität oder Universalität des bürgerlichen Staates. Und das ist natürlich im Wesentlichen die Figur der Dialektik, also dass das Negative oder der Kampf, der Krieg, gezwungen wird zu arbeiten auch, also bei Hegel. Praktisch gezwungen wird, gegen seine Interessen zu arbeiten, also für die Versöhnung, für den Frieden zu arbeiten. Und von da an, durch die Dialektik, stellt sich im Politischen dann immer nur noch die Frage, wer ist der Träger dieses Universellen, sagt Foucault. Am Anfang war es der Bürger, Träger des Universellen, und dann wurde es eben das Proletariat, Träger des Universellen, bei Marx. Zum Schluss hängt Foucault quasi aber noch ein Kapitel dran, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, sozusagen, indem er erklärt, wie es vom Rassenkampf zum Staatsrassismus überhaupt kommen kann. Interessanterweise greift er, um das zu erklären, wieder zurück auf die klassische Theorie der Souveränität und sagt, dass das Recht des Souveräns besteht über Leben und Tod seiner Untertanen. Das heißt, dass der klassische Souverän verfügt über Leben und Tod seiner Untertanen. Das heißt, er hat das Recht, sterben zu machen und leben zu lassen, also zu verschonen praktisch. Im 19. Jahrhundert hat dieses Prinzip aber eine wesentliche Umkehr oder Ergänzung erfahren, sagt er, nämlich Leben bedeutet, also das Leben ist jetzt tatsächlich Objekt der Sorge des Staates geworden. Es geht nicht mehr darum, nur die Bürger leben zu lassen oder sie eben gegebenenfalls umzubringen, sondern es geht darum, die Bürger leben zu machen, die Menschen im Staat leben zu machen. Das heißt, sich wirklich zum Anwalt des Lebens, auch im biologischen Sinne zu machen, zum Anwalt des biologischen Lebens. Dazu hat der Staat schon im 17. oder 18. Jahrhundert, sagt Foucault, Techniken der Macht entwickelt, die den individuellen Körper organisieren oder eben disziplinieren. Zum Beispiel mit der Institution der Schule, der Klinik oder des Gefängnisses. Dann im 19. Jahrhundert sind aber neue Techniken dazugekommen, die nicht mehr als disziplinierende Techniken beschrieben werden können, sondern als regulierende oder normierende Techniken. Und die nicht Anwendung finden auf den individuellen Körper, sondern auf den Menschen als Gattung eben, praktisch als Tier eigentlich, als Spezies, und die sich auch beziehen auf den Menschen in der Masse, das heißt als Bevölkerung oder Population, also dieser biologische Begriff der Population ist eigentlich das, was mit Leben gemeint ist, also dass der Staat sich um seine Population kümmert, das heißt um das biologische Leben, für das er Verantwortung trägt, kümmert. Das bedeutet, dass der Staat sich plötzlich, und das ist wirklich wohl so, dass er sich erst im 19. Jahrhundert dafür interessiert, für Geburts- und Sterblichkeitsraten, Fortpflanzungsraten, die Langlebigkeit seiner Population, die Fruchtbarkeit seiner Population, er misst die Produktivität oder Arbeitstauglichkeit seiner Population, er stellt Statistiken von Krankheiten und Seuchen, bemüht sich um Hygiene und Gesundheit seiner Bevölkerung. Und das ist genau das, was Foucault als Biopolitik bezeichnet. Oder er sagt dann eben, das ist die Biomacht, die sich als Schutzmacht der Bevölkerung oder der Population begreift. Und ihr wesentliches Instrument sind eben statistische Messungen, demografische Messungen auch, die Medizin, die Hygiene und alle Techniken, die Techniken der Stabilisierung sind, der Gleichgewichtsherstellung, der Normalisierung vor allem auch. Es geht um den Schutz der Bevölkerung und das ist eben genau die Verteidigung der Gesellschaft, die auch Titel dieses Buches ist. Und das bedeutet in letzter Hinsicht immer ein Kampf gegen den Tod, der aber das Leben ständig angreift, der also ständig im Inneren des Lebens, im Inneren der Bevölkerung immer schon tätig ist. Ein Kampf gegen Tod, aber auch gegen Krankheit, gegen Perversion, gegen Anomalie und auch eine Sorge um die Umwelt dieser Bevölkerung. Also die Umwelt wird praktisch als die Bevölkerung wird als ein Lebewesen verstanden, das in einer feindlichen Umwelt lebt, sei es natürliche Feinde, sei es sozusagen durch die Industrie verursachte Verschmutzung. Also es geht eigentlich bis zum Umweltschutz wahrscheinlich. Ich würde sagen, Foucault sagen, dass die Umweltpolitik sowohl der Grünen als auch mittlerweile der CDU und so weiter letztendlich nur Biopolitik ist in diesem Sinne. Die Biomacht hat also zur Aufgabe den Schutz des Lebens oder der Population, aber auch die Stärkung dieser Population oder die Kraftsteigerung. Also es geht nie nur um den reinen Schutz, die reine Bewahrung des Status quo, sondern auch immer um eine Steigerung der Kraft, ganz im nietzscheanischen Sinne. Das heißt Senkung der Sterblichkeit, Anreiz zu Geburten, Verlängerung des Lebens, Halten eines Gleichgewichts, auch Sicherung von Ausgleich oder überhaupt das Prinzip der Versicherung ist so ein Prinzip der Biomacht. Das bedeutet auch, dass der Tod disqualifiziert wird, mehr und mehr, an den Rand der Gesellschaft verdrängt wird, eigentlich privatisiert wird. Das heißt, für den Tod, der eigentlich nur noch als Ende des Lebens, als Ende der lebendigen Population gesehen wird, interessiert sich der Staat eigentlich nicht mehr, sondern überlässt es der Privatsphäre. Wogegen es natürlich früher so große Kontinuitätsrituale gegeben hat, wenn der König gestorben ist und so, das war dann wirklich Staatsakt. Und so war der Tod generell in das gesellschaftliche Leben einbezogen und jetzt ist er eben in die Privatsphäre abgedrängt worden. Und der historische Grund für das Aufkommen der Biomacht sieht Foucault eben darin, dass die klassische Macht oder Souveränität früher oder später unfähig werden musste, mit der demografischen Explosion, also Bevölkerungsexplosion und der Industrialisierung Schritt zu halten. Und deswegen zwangsläufig erstens Disziplinartechniken entwickeln musste, also Zugriff auf individuelle Körper sich verschaffen musste und eben dann auch Regularisierungstechniken und Normalisierungstechniken entwickeln musste, das heißt Zugriff auf Bevölkerungsmassen sich verschaffen musste. Als Beispiele nennt Foucault, wo beide Techniken sozusagen angewendet werden, die Arbeitersiedlung, wo es einmal darum geht, die individuellen Körper einzuteilen, sichtbar zu machen auch, das heißt kontrollierbar, beherrschbar zu machen. Auch jeder Körper sozusagen bekommt seinen eigenen Raum, sein eigenes Zimmer. Auf der anderen Seite aber im Sinne der Biomacht auch gleichzeitig medizinische Versorgung gewährleistet wurde, Krankenversicherung, Hygieneregeln, angeblich auch Anreize zur Fortpflanzung geschaffen wurden, die Kinder wurden umsorgt und so weiter. Also das ist dann die Biomacht, die da zum Einsatz kommt. Ein weiteres Beispiel ist die Sexualität, wo einmal Überwachung stattgefunden hat oder Kontrolle errichtet wurde über die Sexualität, vor allem über die kindliche Sexualität und gleichzeitig auch die Sexualität medizinisch bewertet wurde im Sinne der Biomacht, nämlich in dem Moment, wo man entdeckt hat, eben dass Perversionen, also entdeckt hat in Anführungszeichen, dass Perversionen und Anomalien vererbbar sind, also dass auch Krankheiten vererbbar sind, aber vor allem auch sexuelle Perversionen vererbbar sind. Und das bedeutet, wenn ein Individuum der Perversion heimgefallen ist, überträgt sich das auf alle seine Nachfahren und birgt die potenzielle Gefahr, dass irgendwann die ganze Population pervertiert oder entartet. Die große Frage ist aber, wie für eine Biomacht dieses klassisch souveräne Recht zu töten überhaupt funktionieren kann. Denn Foucault geht schon davon aus, dass wenn eine Macht existiert, wenn sie besteht, wenn sie sich erhalten will, muss sie auch dieses Recht zu töten haben. Also sie muss unter Umständen das Recht haben zu töten, eben sterben zu machen, obwohl sie Biomacht ist. Und das passt irgendwie nicht zusammen, denn die Biomacht hat sich ja zum erklärten Ziel gesetzt, das Leben zu schützen, also alles Leben eigentlich zu schützen, ganz im biologischen Sinne, das Leben zu schützen, zu garantieren und zu stärken. Und Foucault sagt eben, der Rassismus ist das einzige Argument, wie eine Biomacht begründen kann, dass sie töten muss überhaupt. Denn der Rassismus führt sozusagen in diese homogene biologische Masse der Bevölkerung Unterschiede ein, eben rassische Unterschiede, die legitimieren, dass die eine Rasse gestärkt werden muss und die andere Rasse geschwächt oder eliminiert werden muss, weil sie die Stärke der einen Rasse gefährdet. Der Rassismus ist also ein Mittel, um in den Bereich des Lebens einen Schnitt einzuführen, also in dieses biologische Kontinuum überhaupt Schnitte einzuführen, dieses menschliche Leben aufzuspalten, dann Gruppen voneinander zu unterscheiden, dann eine Hierarchie auch zwischen diesen Gruppen zu errichten, um dann schließlich eine ganze Population doch als Mischung aus unterschiedlichen Gruppen, das heißt Rassen, überhaupt behandeln zu können, von denen die einen zum Leben bestimmt sind und die anderen eben zum Tod bestimmt sind. Weil das Leben der einen Rasse eben immer auch den Tod der anderen Rasse bedingt. Also eine Rasse kann sich immer nur leben, das heißt auch fortpflanzen und steigern auf Kosten der anderen Rasse. Das bedeutet aber, dass die andere Rasse so gesehen gar kein Feind mehr ist im klassischen Sinne, also kein Kampfesgegner wie im Krieg, sondern eigentlich nur noch eine Gefahr darstellt, ein Schädling, also daher der Begriff des Schädlings, biologischen Schädlings darstellt. Und das erinnert auch sehr an Carl Schmitt, der ja bedauert hat, dass im 19. Jahrhundert diese Unterscheidung von Freund und Feind überhaupt nicht mehr möglich geworden ist, sondern diese Gegensätze eigentlich verwischt sind. Also diese ganze dieser tötende Aspekt einer souveränen Macht, die tötende Gewalt des Staates kann für eine Biomacht überhaupt nur durch Rassismus legitimiert werden. Wobei Tötung ist für Foucault sehr allgemein definiert. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass gewisse schädliche Elemente getötet werden, sondern es reicht schon, sie einfach sterben zu lassen in dem Sinne. Auch als politischer Tod verstanden, als Ausgrenzung oder Ausweisung. Aber in allen modernen Gesellschaften, die überhaupt nach Art einer Biomacht funktionieren, und er sagt, alle modernen Gesellschaften funktionieren tendenziell nach Art der Biomacht, hat sich der Rassismus eigentlich entwickelt. Ausschließlich. Und der Evolutionismus ist eigentlich nur ein politischer Diskurs, aber versteckt in wissenschaftlichem Gewand. Also der Evolutionismus, der eben auch Sozialdarwinismus und in welchen Gewändern auch immer der auftritt, eine Hierarchie setzt zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, ausgeht davon, dass ein Kampf ums Überleben stattfindet und die Fittesten selektiert werden. Dieser Rassismus oder Evolutionismus hat schon Anwendung gefunden in Bezug auf die Kolonialisierung. Immer wenn Kriege notwendig wurden, musste man rassistische Erklärungen bemühen, um diesen Krieg überhaupt zu legitimieren, weil man ihn sonst nicht legitimieren konnte, denn man hatte ja den Schutz des Lebens zur Aufgabe. Aber auch um Kriminalität zu bekämpfen, muss man rassistische Argumente bemühen, um den Wahnsinn zu bekämpfen genauso. Und letztendlich, um Klassenunterschiede zu bekämpfen, muss man auch rassistische Argumente bemühen, sagt Foucault. Und er gibt dann zum Schluss noch zwei Beispiele, nämlich den Nationalsozialismus und die Sowjetunion. Also Nationalsozialismus, sagt er, ist eben die Biomacht schlechthin gewesen, das Beispiel für Biomacht, mit extrem ausgeprägten und ausgearbeiteten Disziplinartechniken. Auf der einen Seite, aber auch Regularisierungs- und Normalisierungstechniken auf der anderen Seite. Erklärtes Ziel war der Schutz der Gesellschaft, aber zugleich ist dieses Recht zu töten, dieses ursprünglich souveräne Recht zu töten, verallgemeinert worden. Also praktisch jeder hatte das Recht im Nationalsozialismus zu töten. Wobei es auch schon reichte, jemanden zu denunzieren, also einfache Nachbarn konnten ihre anderen Nachbarn denunzieren, und haben sie praktisch tendenziell damit schon umgebracht. Also insofern hatte jeder das Recht zu töten. Und daher gab es nicht nur das Projekt der Eliminierung der fremden Rassen im Nationalsozialismus, sondern sogar auch das Projekt, seine eigene Rasse dem Tod auszusetzen. Also es ist gleichzeitig eine absolute Verallgemeinerung der Biomacht und auf der anderen Seite eine Verallgemeinerung dieses souveränen Rechts zu töten, die dazu geführt haben, dass ein absolut mörderischer Staat entstanden ist, aber gleichzeitig auch ein absolut suizidärer Staat. Und Foucault beruft sich dann auf den Befehl von Hitler im April 1945, der lautete eben, die gesamten Lebensbedingungen des deutschen Volkes komplett zu zerstören. Also man kann da sicherlich auch Gegenargumente ins Feld führen, denn der Nationalsozialismus hat sicherlich nicht die, das Ziel einer homogenen Gesellschaft vor sich gehabt, sondern hat eigentlich ständig den Kampf zwischen den Rassen in der Gesellschaft inszeniert, immer neu inszeniert und diesen Kampf auch immer ständig geschürt. Und Hannah Arendt hat das ganz gut gezeigt in ihrer Analyse des Totalitarismus. In dem Sinne war der Nationalsozialismus gar keine Biomacht, die eine Rasse schützen wollte und die anderen Rassen eliminieren wollte, sondern eigentlich eine Macht, die den totalen Kampf der Rassen untereinander ständig neu entfacht hat. Aber das nur so als Einwurf am Rande. Foucault sagt aber, was der Nationalsozialismus hier auf den Höhepunkt getrieben hat, steckt aber trotzdem in allen modernen Staaten eigentlich. Und zwar nicht nur in kapitalistischen. Und deswegen kommt er eben auf das Beispiel auch der Sowjetunion zu sprechen, wo er sagt, dass dort zwar kein ethnischer Rassismus verbreitet war, aber doch ein evolutionistischer Rassismus genauso. Also ein biologischer Rassismus. Die Opfer dieses Rassismus waren in erster Linie Geisteskranke und Kriminelle, aber vor allem auch politische Gegner, die eben als Schädlinge, also auch biologische Schädlinge behandelt wurden. Wie überhaupt, sagt Foucault, der Sozialismus, jetzt ungeachtet der Sowjetunion, von Anfang an rassistisch war, also schon im 19. Jahrhundert, und der sozialistische Staat immer schon als Biomacht konzipiert wurde. Denn immer, wenn es darum ging, dass es die ökonomischen Verhältnisse sind, die sozusagen den Übergang vom kapitalistischen Staat zum sozialistischen Staat bewirken, brauchte der Sozialismus keinen Rassismus, weil eben diese ökonomischen Verhältnisse die Veränderung schon von sich allein bewirken, praktisch zwangsläufig, dadurch, dass sich die Produktionsverhältnisse ändern oder eben revolutioniert werden. Wenn es aber darum ging, sagt Foucault, den Kampf gegen den Klassenfeind zu führen, also wenn es um die Eliminierung des Gegners ging, um quasi die physische Auseinandersetzung mit ihm, dann ist immer der Rassismus aufgetaucht in allen sozialistischen Theorien. Und das ist wirklich auch wahr. Also man kann, wenn man sozialistische Theoretiker im 19. Jahrhundert liest, findet man viele rassistische Argumente. Das heißt, eine Biomacht kann eben das Recht auf Krieg oder das Recht auf Töten nur dann ausüben, wenn sie sich dieser rassistischen Argumente bedient. Und das gilt für alle Staaten in der Vergangenheit und auch jetzt. Und jetzt höre ich auf und vielleicht sind noch Fragen.
Dann gibt es den Begriff Klasse, also nach Foucault eigentlich nicht, das ist auch eine Form der Rasse.
Ja, es ist eine Projektion sozusagen der rassischen Unterschiede auf die soziale, auf die Ebene der sozialen Unterschiede.
Also Rasse wird von dem ethnologischen Zusammenhang quasi total losgelöst. Auch. In seiner Theorie.
Mhm. Also Rasse ist eigentlich wirklich ein formaler Begriff, bei ihm nur so ein operativer Begriff, um zu zeigen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Mhm. Einfach das ist wichtig für ihn. Es ist nur ein formaler Begriff eigentlich. Obwohl er natürlich weiß, dass er mit dem Feuer spielt. Also es ist sicher so provokant gemeint, wie es auch rüberkommt. Also.
Wenn er mit diesem Begriff operiert, dass die bürgerliche Gesellschaft eine ist, die sich kaum in der Vergangenheit verankern kann, aber in die Zukunft operiert, hat er denn dann in seinen Vorlesungen auch prospektiv argumentiert, also wie das jetzt ein ideales Modell entworfen oder sich auf andere Weise von einem idealen Modell abgesetzt? Oder tut er das einfach nur, wo er seine Sympathien und Antipathien setzt?
Ja, sein ideales Modell ist eben, dass der Krieg immer weitergeht, also dass eben diese souveräne Staat sich niemals etablieren darf. Und wenn er sich etabliert, dann ist er sozusagen illegitim, dann kann er sich gar nicht legitimieren. Und deswegen hat man immer das Recht, ihn zu bekämpfen, also immer die Revolution von Neuem anzuzetteln, die Gesellschaft immer von Neuem zu spalten und zu fordern, dass die im Schatten stehen, ins Licht dürfen und die jetzt im Licht sind, in den Schatten zurückgedrängt werden müssen. Also er ist wirklich für so ein historisches Unbewusstes, so eine wilde Geschichte, die immer weiter stattfindet, auch unterhalb der bewussten Ebene des Staates, und auf die man immer dann zurückgreifen kann und sogar muss, wenn man die Verhältnisse, also die Frage ist ja, kann man die Gesellschaft verändern? Das ist wahrscheinlich die Frage, die im Hintergrund steht, die man sich im Jahr 76 real gestellt hat, weil es irgendwie so war, dass man zwar eine Revolution gemacht hat oder zumindest einen Aufstand gemacht hat, aber nicht das Gefühl hatte, dass die Gesellschaft sich tatsächlich ändert.
eigentlich plädiert er ja auf eine radikale Dynamisierung. Wenn er sich da selbst aber einschließen würde, dann würde er sich damit ja ziemlich schnell wieder aus dieser Position des Argumentierenden aushebeln.
Ja.
Oder relativieren mindestens.
Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist so eine Art Ready-Made-Strategie, weil er natürlich nicht selber kämpft. Er nimmt keine Waffe in die Hand, sondern er nimmt diese Kämpfe, die in der Vergangenheit geführt wurden, eben diese ganzen aristokratischen Schlachten und sowas, also die sind ja auch verbale Schlachten eigentlich gewesen, und stellt sie aus, ja, und stellt sie aus und sagt, hier, das sind die Modelle für die Uminterpretation der Geschichte, die gleichzeitig eben Waffe ist und Kampfmittel.
Also in der Akzeptanz von Kampf als ewig stellt sich natürlich ja, das man ja auch explizit wurde, davon aufzusetzen, in der liberalen Tradition. Also das heißt, er ist, also diese Figur des ständigen Kampfes und der, nur von der Revolution abzulösenden Revolution, also das heißt, die ständige Wiederholung der Revolution, ist ja natürlich irgendwie auch Kapitalismus-Alternativ. Und da finde ich, trifft er sich dann auch wieder mit Deleuze. Also da versteht man auf einmal, warum die das so gut verstehen. Also das sind sozusagen diejenigen, die sagen, man muss das nur radikalisieren. Also man muss irgendwie den Kampf radikalisieren, ständig die Revolution, oder beziehungsweise man muss sich ständig deterritorialisieren und so weiter.
Ja, also wenn man sagt, dass das Kapital eigentlich diejenige Instanz ist, die permanente Revolution betreibt, ja, und man sich dann nur daran anschließt quasi, dann ist es natürlich, dann bürstet man Foucault gegen den Strich, aber also ich denke, bei Deleuze ist es noch klarer, dass er sich jetzt so eine Linie einschreibt. Foucault will es natürlich nicht. Er will natürlich, dass er stellt natürlich dieses bürgerliche Vertragsdenken, diesen handelnden Menschen, diesen guten Wilden, der austauscht, der sozusagen die Dinge, die er hat, auch sein Recht, was er hat, wie eine Ware, dann austauscht gegen etwas anderes, gegen zum Beispiel, dass er sein Recht gegen Sicherheit austauscht. Das will er bekämpfen, indem er eben Blut und Geschrei und Waffengeklirr und sowas ins Feld führt, aber also bei mir stellt sich auch sofort das Gefühl an, dass es mehr so eine Ästhetik des Kampfes ist, ja, also dass man eben so dieses Blut vor Augen hat und die Säbel rasseln hört und irgendwie so ein Kampfgeschrei hört und dann geht man in die Gesellschaft und findet es aber dort nicht wieder, also es sei denn eben im Kino oder im Museum oder
ja, es findet sich
im Diskurs
Kampf,
eben.
Es findet sich ein Kampf, der aber einfach zu banal ist.
Also bitte?
Es findet sich ein Kampf, dem aber einfach zu banal sein scheint. Also irgendwie so, es ist diese. Es findet sich halt sozusagen ein radikalisierter wirtschaftlicher Kampf, der eben nicht mehr in diesen Formen selber Rasseln stattfindet. Also selber Rasseln vielleicht noch, aber nicht mehr dasselbe Kampf.
Ja, Foucault würde eben sagen, also der ökonomische Kampf ist ein Kampf, der sich als Kampf maskiert, ja. Der nicht zu erkennen gibt, dass er ein Kampf ist, der verbirgt seinen Charakter als Kampf. Und es geht eben darum, zu zeigen, dass er wirklich ein Kampf ist. Und insofern ist es schon richtig, also wenn man sagt, die Aufgabe des Diskurses besteht darin, zu analysieren und zu zeigen, dass auch der ökonomische Kampf eine wirkliche Schlacht ist, ein wirklicher Kampf ist,
ja,
der immer nur verschleiert wird, eben als Vertragsdenken, als von Verträgen eingerahmt und dass da nur gute Wilde Handel treiben und sowas. Und Foucault würde sagen, es in Wirklichkeit findet aber eine Schlacht statt. Und das ist schon wahr. Also ich meine, in der Wirtschaft findet wirklich eine Schlacht statt.
Ja. Da trifft es sich ja auch mit Karl Marx, der irgendwie diese große Polybar, diese ganzen Zyniker, die irgendwie wie Mondeville oder so, die versuchen, diesen ökonomischen Kampf in all seiner Brutalität zu beschreiben. Die irgendwie sagen, es geht ja dann immer um so Fragen des Bewusstseins, sozusagen. Darüber nachgeht, dass sozusagen die Zyniker die einzigen sind, die das richtige Bewusstsein von der Brutalität des ökonomischen Kampfes haben. Weil für Groß ist das sozusagen auch wieder der Versuch, dieses richtige Bewusstsein zu etablieren.
Ja, weil natürlich im Hintergrund steht, dass wenn man das richtige Bewusstsein hat, zieht man daraus auch die Konsequenzen. Also das ist die marxistische Logik, dass wenn man nur aufgeklärt ist, wenn der Proletarier über seinen Zustand aufgeklärt ist, dann wird er die Welt schon verändern. Ja. Aber ich würde sagen, halt die Analyse ist das eine und die Veränderung ist das andere. Und wenn man analysiert, verändert man in dem Moment nicht, sondern man verändert den Diskurs natürlich. Und wenn man verändert, dann reflektiert man aber nicht gleichzeitig. Also man kann das eine und das andere nicht unter einen Hut bringen. Aber auf der anderen Seite finde ich schon irgendwie legitim, diesen ökonomischen Kampf als Schlacht zu beschreiben, was im Moment nämlich nicht getan wird. Also das Bild, was die Ökonomie sich von sich selbst macht, sieht ganz anders aus. Also wird überhaupt nicht als Schlacht beschrieben, sondern irgendwie alle sind gut drauf und allen geht's gut. Und wenn man sich nur anstrengt, dann kriegt man auch einen Arbeitsplatz und sowas. Also das ist so ein ganz anderes Bild, was die Ökonomie von sich selbst entwirft.
Das philosophisch-juristische System, weil das in diesem gleichen Euphemismus.
Und ich meine, Aufgabe des Diskurses ist es eigentlich immer nur zu analysieren und eben andere Beschreibungen zu liefern als die Beschreibungen, die die Dinge von sich, also die Institutionen von sich selbst geben. Ja. Und mehr kann man nicht tun, aber ich glaube, das ist schon ziemlich viel, was man da tut.
Also, mir ging es vorher fast so, dass aus der Lektüre, die wir heute haben, dieses Buches, das ein Stück weit wehmütig aussieht, nämlich dass Foucault damals wirklich Glauben machen konnte, es sei eine Perspektive, die die Welt zugänglich macht. Und ich
er war schon ziemlich vorsichtig.
In einer großen Zersplitterung der Perspektiven, und natürlich kann man die Ökonomie auch als Krieg beschreiben, das ist legitim, aber ich habe immer das unterschwellige Gefühl, als ob man da mit dem Phänomen nur in einigen Randbereichen gerecht wird. Also es hat nicht diesen Charakter einer Weltbeschreibung, der bei ihm mindestens als Anspruch und wahrscheinlich auch in manchen Bereichen zutreffend noch mitschwingt. Also er findet die Dialektik, die die Geschichte produziert hat und wo dann gewissermaßen in einer Wendung gegen die Dialektik die Ökonomie einen Gegenpol produziert, der sie selbst unsichtbar macht. Und er sagt dann, naja, aber wir müssen die Dialektik deswegen in den Mittelpunkt stellen und das aufdecken. Das scheint auch noch zu funktionieren.
Aber er wendet sich ja gegen die Dialektik, weil die Dialektik ist ja Mittel der Verschleierung.
Er muss die Dialektik quasi außer Kraft setzen, weil er sagt, es ist die Dialektik, die all das produziert hat an Verschleierung, was uns letztlich verblendet. Und zum Beispiel der Glaube an Verblendungszusammenhänge ist etwas, was mir völlig abgeht. Also das ist mehr oder weniger eine Sache der Zuschreibung und letztlich auch der ästhetischen Diskurse. Und ein Stück weit betreibt er das ja auch selber, wie du das sagst. Aber ich wüsste jetzt nicht, was an einem wirklichen Gewinn von Weltbeschreibung wir heute aus diesem Buch ziehen könnten.
Na gut, aber man kann, also Verblendung hin oder her, man kann immer nur eine Beschreibung durch eine andere Beschreibung ersetzen und das tut er eben. Und man kann natürlich jetzt seine Beschreibung wieder durch eine andere Beschreibung ersetzen und sagen, Foucault ist verblendet, also zerreiße ich jetzt diesen Verblendungszusammenhang und zeige euch die Welt, wie sie wirklich ist. Ja. Aber man kann immer nur eine Beschreibung liefern, die mehr oder weniger gut ist, sozusagen. Nicht, weil sie zutrifft, nicht, weil sie auf die wirkliche Welt zutrifft, sondern weil sie als Beschreibung in sich konsistent ist. Halt.
Nein, das meine ich gar nicht. Ich erlebe ihn eher als einen Romantiker.
Ja, gut, er ist sicher ein bisschen romantisch.
Der eine schöne Geschichte sich ausgedacht hat und die erzählt. Und man ist auch über große Strecken hin gefesselt beim Lauschen dieser Geschichte. Aber damals ist er eben nicht als Romantiker wahrgenommen worden. Und ich wüsste nicht, wie einer heute auftreten müsste, damit er einen ähnlichen Effekt produziert wie den, von dem ich mir vorstellen kann, was die Kunden damals.
Doch, also ich kann mir das ganz genau vorstellen, und zwar der Systemtheoretiker. Der kommt und spricht überhaupt nicht vom Kampf, ja, im Gegenteil, der will jede Berührung vermeiden. Es gibt nur System-Umwelt-Differenz und so, niemand berührt, also kein System berührt das andere System überhaupt. Es gibt überhaupt keine Kommunikation, keine Verbindung. Und alle beobachten nur, also jeder steht auf seinem Platz und bewegt sich keinen Schritt nach rechts oder nach links und schaut nur. Und dann beobachtet er den Beobachter und der Beobachter beobachtet den Beobachter und so geht es weiter. Also, und alle glauben daran, ja.
Naja, aber Luhmann ist auch tot.
Aber das ist kein Argument gegen ihn und die Systemtheorie blüht. Nee, nur weil du fragst, ob es einen vergleichbaren Diskurs geben könnte, der heutzutage fesselt. Ja, also ich habe das Gefühl, dass viele heutzutage gefesselt sind vom systemtheoretischen Diskurs.
Das mag sein. Das gibt nicht so.
Also ja, und mir auch
nicht. Ich habe tatsächlich eine Frage, weil ich nämlich das nicht gelesen habe, Archäologie des Wissens. Ich habe von Foucault eigentlich gar nichts gelesen. Aber bei mir kam so vor, als ob er eine tiefe Sympathie eigentlich für diese aristokratische Reaktion, dieses Urkonservative und so weiter hegt und eben nicht für dieses liberale Denken der Dialektik, die den Kampf, den sie selber produzieren, als grundlegendes Konstruktionssystem oder als Voraussetzung für eine wissenschaftliche Betrachtungsweise, weil sie das eben schafft. Und insofern sehe ich da nicht diese, wie das du formuliert hast, mit diesem Überspiel des ökonomischen Kampfes. Das wird ja bei Pepsi und Cola-Werbung ganz deutlich, wenn die zwei Lastwagenfahrer sich treffen, diese Getränkefahrer, dann stößt der eine den anderen durchs Fenster, weil er seine Pepsi nicht mehr hergeben will. Das ist ja dieser Kampf zwischen diesen beiden Marken, die auch entscheidend ist, der Griff danach. Trinke ich jetzt Pepsi, gebe ich denen Geld und so weiter und so fort, der da thematisiert wird. Aber was ist die Frage wäre, ganz kurz, dieses Geschichtenerzählen und dieses Historische, dieser Zugang zum Historischen, dass natürlich dieses Blut und Säbengerassel, das ist das Ewige, das wiederkehrt, das man eigentlich nicht mehr beschreiben muss, sondern aber wie kommt man dann auf die Franken und auf die Germanen, das ist doch das Spannende. Und eigentlich, dass man diese bunte Geschichte nur anders bunt und anders erzählen muss, aber irgendwie wie, das verstehe ich nicht.
Naja, Foucault erzählt halt seine Geschichte natürlich auch. Er verwendet halt diese Argumente, die er vorfindet in Archiven, auf seine Art und Weise und erzählt seine eigene Geschichte damit. Dass er jetzt ausgerechnet, also wie er jetzt auf seine historischen Quellen kommt. Ja, aber es geht natürlich hauptsächlich um die französische Geschichte und er ist Franzose, das ist klar. Und Foucault ist leidenschaftlicher Besucher der französischen Bibliothèque Nationale gewesen, wo alle Schriften überhaupt gefunden werden können. Und wenn man sich da so richtig eingräbt, da findet man schon so manche historische Dokumente. Das hat er immer gemacht, auch in seinen anderen Büchern. Er hat auch immer so abwegige Dokumente irgendwo ausgegraben. Und dann, er hat immer eben das andere gesucht. Ja? Also das, was nicht in der offiziellen Geschichte gelehrt wurde, sondern die andere Stimme gesucht, die Rückseite, die Kehrseite der Medaille.
Aber das ist doch keine Kehrseite, weil diese Dokumente, die da aufbewahrt werden und archiviert werden, erhalten werden, das ist ja schon diese Einseitigkeit. Denn das, was er sucht, das kann ja gar nicht archiviert werden. Oder das kann auch nicht thematisiert werden.
Ja gut, ist klar, kann man sagen, was nicht archiviert wurde, kann er auch nicht wieder verwenden, das ist klar. Aber es gibt eben auch Dinge, die in den Archiven schlummern sozusagen, ohne jemals entdeckt zu werden. Also man muss sie natürlich immer reaktivieren. Also es geht schon darum, die auch auszuwählen.